Vielleicht ist dem einen oder anderen, wenn man so durch die Stadt geht oder fährt zurzeit, man kann sich dem wahrscheinlich fast gar nicht entziehen, die extreme Werbung aufgefallen, die zurzeit, ich weiß nicht, ist vielleicht sogar deutschlandweit, auf jeden Fall hier in Jena, für ein bestimmtes Auto gemacht wird, wo wir aufgefordert werden, unsere Augen doch zu öffnen, das wahrzunehmen und dann sicherlich auch Interesse dafür zu entwickeln, für dieses Auto. Ich nenne die Marke jetzt nicht. Wahrscheinlich gar nicht nötig. Der Sonntag heißt Oculi. Da geht es auch darum, um Augen auf. Aber Augen auf für etwas ganz anderes oder für jemand ganz anderen, mit einer ganz anderen Zielsetzung. Und ich denke, wir merken bei diesem Eingangsbeispiel vielleicht schon, dass man da durchaus auch in Konflikte, in Interessenskonflikte kommen kann. Gut, ist jetzt nicht vielleicht jeder für ein Auto ansprechbar. Es gibt sicher einige unter uns, denen sind die Autos völlig egal. Die setzen sich da rein, nutzen das oder haben vielleicht nicht mal eines. Aber es gibt ja so viele Dinge in dieser Welt, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Viele Sachen, die interessant sind. Viele Dinge, die man gerne haben möchte. Viele Dinge, die unser Leben einfach in Beschlag nehmen wollen. Dieser Sonntag, Oculi, der möchte uns darauf hinweisen, dass wir unsere Augen öffnen sollen, offene Augen haben sollen für Jesus, für etwas Entscheidendes in unserem Leben, für unseren allmächtigen Gott, an den wir glauben. Ich möchte heute Morgen den Wochenspruch, den wir schon gehört haben, im Textzusammenhang gerne noch einmal vorlesen. Da geht es um drei eigentlich ganz kurze Episoden, Begegnungen, die Jesus mit drei sehr unterschiedlichen Menschen gemacht hat. Aus Lukas 9, ganz am Ende, ab Vers 57, wer gerne mitlesen möchte. Und als sie auf dem Weg waren, sagte einer zu ihm, also zu Jesus: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Nach dem Matthäusevangelium war das ein Schriftgelehrter, der da mit Jesus geredet hat. Und ein anderer forderte Jesus auf, einen anderen forderte Jesus auf: Folge mir nach. Als dieser antwortete: Ja, Herr, aber erlaube mir, dass ich vorher noch meinen Vater beerdige, sagte Jesus zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Der Matthäus klärt uns an der Stelle auf, dass das einer von den Jüngern war, also aus dem erweiterten Jüngerkreis Jesu. Und noch ein anderer sagte zu Jesus: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erst möchte ich noch Abschied nehmen von meiner Familie. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Noch einmal der Wochenspruch: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Soweit dieser Text, diese drei Begegnungen, Episoden, wo Jesus uns geschildert wird, ganz kurz im Gespräch mit Menschen. Dieser Textabschnitt, der fordert uns auf zur Nachfolge, zu treuer Jüngerschaft, Jesus ernst nehmen, Jesus wahrnehmen und sehen und ihm nachfolgen. Das, was uns hier geschildert ist, ist wahrscheinlich keine zeitliche Abfolge, dass die drei Gespräche jetzt unbedingt so gewesen sein müssen in der Reihenfolge, wie sie uns hier geschildert werden. Sie werden in den Evangelien unterschiedlich, an unterschiedlichen Stellen geschildert. Es ist einfach interessant, den Zusammenhang auch zu sehen im Lukas-Evangelium, nämlich was zuvor geschehen ist. Da wird Jesus mit seinen Jüngern geschildert, wie er unterwegs war in Samarien, wie er Obdach gesucht hatte, eine Stätte, wo er bleiben kann, und ihm das einfach nicht gewährt worden ist, sondern er ist abgelehnt worden, er ist weggeschickt worden. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang macht diese Anordnung, dieser Hinweis, was Nachfolge, was Jüngerschaft bedeuten kann, ja, gewinnt nochmal einen ganz anderen Stellenwert, eine ganz andere Bedeutung. Die Jünger Ihre spontane Reaktion auf die Ablehnung Jesu war eine von diesen ganz extremen Sternen. Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Also die Jünger waren da entsetzt, die waren zornig. Und Jesus reagiert auf diesen Zorn mit Ablehnung. Und in diesen Episoden, die hier geschildert werden, wird uns deutlich, wieso das so ist, was Nachfolge bedeutet, was es für Jesus bedeutet auch, mit den Menschen zu leben, mit Menschen in Kontakt zu treten. Jesus ist eben nicht gekommen zu verderben, sondern er ist gekommen zu retten. Er hat diese Zielsetzung für die Menschen. Und das bedeutet für ihn und für seine Nachfolger dann offensichtlich auch Entbehrung und Verzicht auf gewisse Dinge. Vielleicht haben wir manchmal so diese Vorstellung, wenn wir an Jesus denken, an das, was er so auf der Erde getan hat, und ja, viele Wunder sprechen ja auch dafür. Das war wunderbar. Da war Macht, da war Sieg, Power würden wir heutzutage sagen. Und solche Begriffe gibt es ja in gemeindlichen Kreisen, Power, Evangelisation, dass man einfach in der Kraft Gottes handelt und redet und tut und dass Dinge geschehen und sich bewegen. Und das Wunderbare ist, es geschieht ja auch an der einen oder anderen Stelle. Aber es gibt eben auch die andere Seite, die man nicht aus dem Auge verlieren darf, die genauso real ist, die auch Jesus genauso erlebt hat. Eben nicht nur dieses mächtige Handeln, dieser Sieg, sondern eben auch Entbehrung und Ablehnung. Auch das hat Jesus erlebt. Er redet hier von treuer Nachfolge. Treue Nachfolge unter Umständen, unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen. Und es werden uns hier drei Möchtegern-Jünger geschildert. Ich meine das jetzt gar nicht negativ. Die möchten gerne Jünger sein. Also zwei von denen kamen von alleine auf Jesus zu. Einen hat Jesus direkt angesprochen von diesen drei Personen. Aber interessanterweise schreckt Jesus sie zunächst offensichtlich einmal ab. Das sind Menschen, die haben offene Augen für Jesus. Die sehen ihn, die nehmen ihn wahr, die hören zu. Manche haben sogar diese Sehnsucht, ihm wirklich zu folgen, mehr für ihn da zu sein oder näher an ihm dran zu sein, so wie vielleicht der Kreis von den 12 Jüngern. Und Jesus, ist das nicht ungeschickt, dass er hier wertvolle Mitarbeiter verprellt, wegschickt unter Umständen? Unter dem Aspekt der Mitarbeitergewinnung würden wir das sicherlich anders machen und anders sehen, als Jesus hier gehandelt hat. Irgendwie kommt uns das doch vielleicht komisch vor, wie Jesus hier reagiert. Ich glaube nicht, dass er sich verschrecken will, dass er diese Menschen ablehnt oder nicht haben will. Aber vielleicht hat er einfach tiefer gesehen in diesen Situationen, in denen sie teilweise auf ihn zugekommen sind, dass er einfach ihre Blickrichtung auf ein realistisches Fundament stellen musste. Vielleicht Menschen, die dazu neigten, das Schöne, das Wunderbare zu sehen, die Wunder zu sehen, das Herrliche, was Jesus tat, und die das andere nicht so wirklich im Blick hatten. Jesus nachfolgen. Nachfolgen, treu sein, in angenehmen, aber genauso in schweren Situationen. Und ich denke, im Endeffekt lernen wir im Laufe unseres Lebens beides kennen. Das Positive und das Schwere. Und dann sagt Jesus hier zu der letzten Person, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Der ist dafür nicht geeignet. Kann man das so sagen? Der ist nicht geschickt. Wenn wir ehrlich sind, wenn ich ganz ehrlich bin, Gelegenheiten zurückzublicken, gibt es doch unzählige, wo man überlegt und abwägt, seinen Glauben vielleicht sogar in Frage stellt, seine Entscheidungen, die man mal getroffen hat, in Frage stellt. Ich glaube, in dieser Versuchung, unsere Augen von Jesus wegzulenken auf andere Dinge, die plötzlich ins Blickfeld geraten, diese Gefahr ist sehr, sehr groß. In dieser Gefahr stehen wir doch ständig. Und dieser Dreiklang von Worten, die Jesus hier zur Nachfolge sagt, die sind doch ganz wichtig, das wahrzunehmen. Dass Jesus das auf der einen Seite so sieht, dass er genau darum weiß, dass es nicht leicht ist, dass Nachfolge mit Problemen behaftet sein kann und dass so diese Mentalität, die wir manchmal hören und die wir uns manchmal vielleicht auch so erträumen, kommt zu Jesus und dann wird alles gut und er ist doch der, der es gut meint mit uns, dass diese Mentalität in unserem Leben im Endeffekt nicht greift. Gott ist der Große und er ist allmächtig und er hat unser Leben in der Hand, ganz sicher. Und er will uns segnen und er meint es gut in unserem Leben. Auch das ganz sicher. Aber das heißt deswegen noch lange nicht, dass alles angenehm ist und wunderbar ist und schön sein muss. Das hat auch Jesus selbst ganz anders erlebt in seinem Leben. Nachfolge Jesu kann bedeuten Entfremdung von der Welt. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Da ist Ablehnung. Das sind nicht alle gleich begeistert, wenn er kommt, wenn er auftaucht. Und das geht Christen so, das geht der Gemeinde so. Es sind nicht alle begeistert, wenn sie sehen, was wir tun und was wir denken. Das kann Entfremdung bedeuten. Das kann bedeuten, dass Prioritäten gesetzt werden, wie in dem zweiten Fall. Prioritäten für die Verkündigung des Evangeliums und dass man plötzlich entdeckt, dass dem andere Wünsche, andere Prioritäten entgegenstehen, wie das Familienleben, hier der Vater, der beerdigt werden will. Einsatz und Verbindlichkeit ist gefragt in treuer Nachfolge. Und vor allem, dass dieser Einsatz und diese Verbindlichkeit konstant ist, nicht von den Stimmungen abhängig, nicht nur auf die schönen, auf die angenehmen Lebensphasen beschränkt, sondern grundsätzlich da ist. Verbindlichkeit und Hingabe, Liebe zu Jesus. Nicht zurückschauen, nicht auf das schauen, was in der Vergangenheit liegt, sondern nach vorne blicken. Mir ist das einmal in meinem Leben, was heißt in meinem Leben, ich habe es mit einem Freund erlebt, sagen wir es so. Aber da ist es mir sehr, sehr deutlich geworden. Aus der Gießener Gemeinde ist doch schon einige Jährchen jetzt her jemand, der sich verpflichtet hat, ihr habt sicherlich von diesen Möglichkeiten gehört, auf einem Missionsschiff von OM für 2 Jahre zu sein, zu leben und dort Missionsarbeit zu leisten. Hat sich dafür entschieden. Wir waren als Gemeinde, logischerweise von seinen Eltern bis in den Freundeskreis, in die Gemeinde herein, ja, ist eine wunderbare Sache, ist eine tolle Sache, sowas zu tun, so einen Einsatz zu zeigen. Und dann waren wir irgendwann zum Aussendungsgottesdienst. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, wahrscheinlich irgendwo, wo in der Nähe Wasser ist. Aber so ganz genau weiß ich es nicht mehr. Aber ich erinnere mich an die große Turnhalle, die gefüllt war mit Leuten und viele junge Menschen, die da vorne waren und ausgesendet werden sollten. Und dann wurde, man hat eine Predigt gehört und es wurde gebetet. Sie wurden gesegnet. Und was mich damals, weil ich nicht darauf vorbereitet war, unheimlich schockiert hat, die wurden während des Gottesdienstes dann rausgeschickt. Wir haben sie nicht mehr gesehen. Die waren plötzlich weg. Kein Blick zurück war mehr möglich. Kein letztes Wort. Sicherlich, man hatte sie vor dem Gottesdienst gesehen, man hat sich unterhalten, klar, aber es war irgendwie so abrupt. Im Nachhinein sagt man sich, ja, sicherlich stehen da gute Erfahrungen dahinter, dass der Abschied für die Beteiligten, gerade für Eltern und die Kinder, dann nicht noch schwerer wird, als er ohnehin schon ist. Aber dieses sich einlassen auf eine Perspektive und dann diesen Blick zurück nicht mehr zu wagen, nicht mehr zu haben, das ist mir damals also ganz, ganz tief zu Herzen gegangen, was das bedeuten kann. Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Dieses Bild, wir haben es in der Einleitung ja auch schon gehört, ist ja eigentlich klar. Nur wenn ich nach vorne gucke, kann ich eine gerade Furche ziehen. Und dieses Bild vom Fahrradfahren ist mir ehrlich gesagt auch eingefallen. Und ich dachte daran, wenn kleine Kinder Fahrradfahren lernen, das geht prima, solange sie die Hand vielleicht auf dem Rücken spüren und dann ist die Hand weg und es geht trotzdem irgendwie noch und dann guckt man sich um, wo ist Papa oder wo ist Mama, warum ist das plötzlich nicht mehr, ist die Unterstützung nicht mehr da und das ist dann auch schon der Moment, wo man hinfällt, weil man angefangen hat, sich umzudrehen, in eine falsche Richtung seinen Blick zu wenden. So wie Jesus hier mit den Menschen redet, das erscheint sehr radikal. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich über den Text schon geärgert. Es geht euch vielleicht auch so, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Wie kann Jesus so mit Menschen reden? Da sind zwei dabei, die haben ihn lieb und die wollen ihm nachfolgen und dann sagt er ihnen solche Sachen. Aber vielleicht brauchen wir gerade das, damit wir auch in unserem Glauben auf dem Boden der Realitäten bleiben und dass wir das lernen, dass wir in unserem Glauben nach vorne schauen müssen. Das ist so unendlich wichtig. Wir haben das eben gesungen, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus, ich weiß gar nicht, wie es jetzt wörtlich geht, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Es gibt so viele Situationen, in denen man das lernen muss, in denen man das tun sollte. Wir erleben das doch immer wieder. Wenn unter Menschen nicht alles so läuft und funktioniert, wie man sich's wünscht, wie man sich das vorstellt, was nutzt es, wenn man immer in der Vergangenheit lebt und an diesen Erfahrungen, an diesen Auseinandersetzungen, die vielleicht da waren, festhält? Sicherlich soll man sie nicht ignorieren und unter den Teppich kehren, darum geht's nicht. Aber dann irgendwann zu sagen, ja, wir ziehen da jetzt einen Schlussstrich und wir blicken in die Zukunft. Das ist wichtig. Nach vorne schauen, nicht nach hinten schauen. Denn nur wer nach vorne schaut, der kann auch wirklich einen geraden Weg gehen und das, was Jesus im Endeffekt von uns möchte, auch erreichen. Ich glaube, wir sind manchmal geneigt, in unserem Leben oder auch in der Gemeindearbeit nach hinten zu schauen. Unsere reiche Erfahrung, die auf der einen Seite sehr, sehr wichtig ist, da macht man jahrelang Gemeindearbeit, 20, 30 Jahre lang, ist immer dabei, engagiert sich an allem. Und man macht so seine Erfahrungen. Das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht oder hat vielleicht früher nicht funktioniert. Da kommen junge Leute dazu, die haben plötzlich ganz andere Ideen. Und die wollen Dinge probieren, die man vielleicht vor 15 Jahren schon mal probiert hat. Und damals hat es eben nicht funktioniert. Nach vorne schauen. Oder immer diesen Blick haben, ja, so wie es jetzt ist, so wie es schon immer war, so muss es auch in der Zukunft immer bleiben. Oder einfach die Chance haben, nach vorne zu schauen und auch neue Wege einzuschlagen und zu versuchen. Es ist nicht immer so, dass wir wüssten, was gelingt und was gut ist. Aber wenn uns Jesus ruft und auffordert, neue Wege zu gehen, dann sollten wir den Mut haben, diese auch einzuschlagen, auch wenn vielleicht unsere Erfahrung an der einen oder anderen Stelle dagegen spricht. Das haben wir noch nie so gemacht oder das hat noch nie funktioniert. Ich glaube, das kann auch viele gute Ansätze im Keim zerstören. Nach vorne schauen. Ich denke an jemanden, der nach einer langen, glücklichen Ehe seinen Partner verloren hat, der ihm alles bedeutet hat, wo viel in der Ehe gut gelaufen ist, wo man gemeinsam engagiert war in der Gemeinde, gemeinsam engagiert war für Jesus und den Glauben gemeinsam gelebt hat. Und plötzlich ist der eine nicht mehr da. Da besteht die Gefahr, dass man an den guten Erinnerungen, die sicherlich wichtig und wertvoll sind, hängen bleibt und gar nicht mehr dazu kommt, auch nach vorne zu blicken. Das Neue, was Jesus dann trotzdem, trotz Schmerz, trotz Verlust noch bereit hat, zu sehen und auch in sein Leben zu integrieren. Der Blick nach hinten kann sehr lehrreich sein, er kann sehr hilfreich sein. Aber der Blick nach vorne, das ist eigentlich das, was uns weiterbringt, was uns in unserem Glauben wachsen lässt, was unseren Glauben stärkt. Der Blick nach hinten tut nicht immer, nicht automatisch gut. Der kann Leben, der kann Entwicklung auch verhindern. Wir hatten gerade in Abraham, Lots Frau ist so ein Beispiel, wo der Blick nach hinten wirklich zerstörerisch war, statt der vertrauende Blick auf das, was Gott gesagt hat, in die Zukunft und nach vorne. Da das gesunde Maß finden, den Blick zu haben für Gott, die Weisheit zu haben, das zu erkennen und zu sehen, was er meint, wo er das gut mit uns meint und wo man auch über seine Erfahrungen hinaus ja vielleicht auch das Denken ändern muss. Der Menschensohn hat keinen Platz, an den er sein Haupt legen kann. Das ist etwas, das gibt Jesus den Menschen hier auf den Weg. Entbehrung, Entfremdung von der Welt, das kann es bedeuten, ihm nachzufolgen. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dürfen wir uns vielleicht nicht allzu sehr niederlassen, unser Herz allzu sehr an Dinge, an Menschen, an Orte, an Situationen binden. Auf Jesus schauen, mit Jesus gehen, heißt den Blick nach vorne haben und auch Neues in Angriff nehmen und Neues wagen. Aber vielleicht seid ihr auch hängen geblieben an diesem zweiten Beispiel. Das ist ja doch schon irgendwie ein bisschen starker Tobak. Ja, ich will dir nachfolgen. Der Mensch kommt sogar von alleine, kommt zu Jesus. Ich möchte dir folgen, aber zuvor möchte ich meinen Vater begraben. Und wie barsch Jesus auf dieses Wort, auf diese Anfrage reagiert. Lass die Toten ihre Toten begraben. Also die, die sowieso nicht glauben, die nicht in der Nachfolge stehen, die können sich doch um solche Sachen kümmern. Geh du und verkündige das Reich Gottes. Ist das nicht eine arge Provokation, sowas zu sagen? Das Begräbnis in der jüdischen Kultur, sicherlich in allen Kulturen bis heute eine ganz wesentliche, eine ganz wichtige, ein ganz zentrales Ereignis. Wenn ich an die biblische Aussagen denke, etwas, was uns ja geboten ist, Vater und Mutter zu ehren, bis in den Tod hinein. Ganz logisch. Das gehört doch zu unserem Leben und zu unserer Liebe und zu unserem Ehren der Eltern dazu. Und das stellt Jesus hier in Frage. Ist das wirklich so? Man kann da sicher unterschiedlicher Auffassung sein, wie Jesus das jetzt wirklich gemeint hat. Zum einen kann man vielleicht sagen, dass Jesus über dem steht, auch über dem, was im Alten Testament geboten und gesagt ist. Da, wo Jesus etwas sagt, da steht jemand, der ist höher, der hat die größte Autorität im Leben von Menschen. Aber ich könnte mir eigentlich viel eher vorstellen, wie das auch von manchen vertreten wird, die einfach eine sehr allgemeine Aussage darin sehen, in diesem Wort. Lass mich zunächst meinen Vater begraben, dass es hier gar nicht um eine ganz konkrete Situation geht, dass jemand gestorben wäre und es geht hier um 2-3 Tage oder eine Woche, sondern dass das so eine allgemeine Formulierung ist, ja, ich muss erst, dieses Kapitel muss erst beendet sein. Meine Verantwortung an der Stelle muss ich erfüllt haben. Und das kann vielleicht, ja, das steht aus. Der Vater ist noch nicht krank, da ist noch kein Problem, das ist nicht abzusehen. Dass es einfach in dieser Richtung gemeint ist. Dass Jesus dann sagt, schau nach vorne und setz die Prioritäten. Für Jesus. Und manchmal können gerade Menschen, mit denen wir ganz eng verbunden sind, auch Entscheidungen unseres Glaubens in Frage stellen oder bremsen. Auch beim Abraham, denke ich, haben wir das gesehen, dass das möglich ist. Nach vorne schauen und die höchste Priorität Jesus einräumen. Und dann darf und muss man trotzdem den Eltern gerecht werden, sie lieben und ehren und ihnen das, ja, das geben, was man einfach schuldig ist, ihnen zu geben. Aber Jesus hat die höchste Priorität. Keine familiäre Verpflichtung dürfte dem eigentlich im Wege stehen, weil Jesus Herr unserer Familie, unserer ganzen Familie, auch unserer Eltern, unserer Kinder, von allem ist. Er steht über dem. nach vorne schauen, nicht nach hinten schauen, sich nicht abhängig machen von falschem Denken, abhängig machen vielleicht von materiellen Dingen, die einem lieb geworden sind. Jesus spricht hier unterschiedliche Dinge an in diesen drei Episoden. Deutlich wird einfach, dass er möchte, dass er und das Evangelium, was in die Welt soll, dass das die erste und oberste Priorität haben soll in unserem Leben. Und dann kann es Situationen geben, da gehen wir voller Freude vorwärts, und dann mag es Situationen geben, da fällt es schwer und da tut es weh, aber die Priorität sollte eigentlich die gleiche sein. Ich denke, wir genießen heutzutage viele Freiheiten. Manches, was selbst die Jünger zur damaligen Zeit sicherlich nicht hatten. Aber diese Mahnung, nach vorne zu schauen, das mit der Nachfolge, mit unserem Glauben an Jesus wirklich ernst zu nehmen, ich glaube, diese Mahnung, die ist durch alle Zeiten die gleiche. Die müssen wir uns genauso sagen lassen, wie die Menschen damals: nach vorne schauen, offene Augen haben für Jesus und sich nicht ablenken zu lassen. Nicht an Dingen festhalten, die in der Vergangenheit liegen, die einem vielleicht lieb geworden sind, sondern offen zu sein für das, was Jesus uns in der Zukunft zeigen will. Wir haben in der Vergangenheit über die Möglichkeit eines zweiten Gottesdienstes geredet. Ist so ein Thema, was immer wieder mal auftaucht. Ich habe es auch schon ein, zweimal auch gesagt und genannt. Einfach weil ich denke, dass es ein Thema ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ich weiß, wir denken in unterschiedlicher Weise hier dazu in der Gemeinde. Wir haben das in der Vergangenheit noch nie so gemacht. Und es ist eine Herausforderung und es ist was völlig anderes und es ist ungewohnt für uns. Aber auf der anderen Seite, ja, heute sieht es vielleicht gar nicht so aus. Visionsreise, manche Studenten sind weg, auch von der Gemeinde sind manche weg. Wenn wir den Sonntag heute nehmen, haben wir einen zweiten Gottesdienst alles andere als nötig. Und trotzdem denke ich, wenn wir uns Gedanken machen, wie lange das noch dauert mit unserem Anbau, was da an Zeit noch vergeht, bis das in die Tat umgesetzt werden kann, glaube ich schon, dass wir letztlich nicht darum kommen, uns auch über solche Fragen Gedanken zu machen und das auch rechtzeitig zu machen, auch wenn wir das heute oder morgen nicht umsetzen und zu der Erkenntnis kommen, das ist jetzt in der Stunde noch nicht dran. Aber sich darüber Gedanken machen, wie das sein kann und wie das werden kann. Denn eines ist doch sicher, und das war auch ja mit so einem Gedanke, weswegen wir uns auch für dieses Haus entschieden haben, dass wir uns das wünschen, dass Gemeinde wächst. Auch das können wir nicht erzwingen. Aber wir wünschen uns das, wir beten darum. Wir hoffen, dass Gott uns in dieser Weise segnet, dass Menschen dazukommen, zum Glauben finden und auch hier in der Gemeinde Fuß fassen. Dass die Gemeinde mit dazu beitragen kann, dass Menschen zu Jesus hinwachsen, auf ihn schauen. Und deswegen müssen wir uns auch langfristig Gedanken um die Rahmenbedingungen machen, die wir dafür schaffen, um das einfach möglich zu machen. Das ist eine spannende und das ist eine herausfordernde Frage. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir nach vorne schauen, auch in einer solchen Frage. Bei allem, was da an Hintergrunddingen noch geklärt werden muss, das ist keine Frage, dass das nicht einfach sein kann. Aber dass wir den Blick haben, dass Gott uns weiterführen möchte, dass wir nach vorne schauen und einfach das Neue, was wir mit Gott erleben können und wo er uns hinführen möchte, dass wir das wahrnehmen. Jesus redet sehr provozierend mit diesen Menschen. Und ich glaube, im Endeffekt ist es das für uns, wenn wir hören, dass Gott uns anspricht, wenn wir hören, dass Gott redet, dann wollen wir nicht unsere Einwände, unsere Pflichten, unsere Fragen, unsere Ängste an erste Stelle setzen, sondern wir wollen wirklich offen und ehrlich fragen, was möchte Gott? Und die Augen auftun und Jesus anschauen, der uns in allem vorausgehen möchte. Es ist herausfordernd, nach vorne zu schauen und sich von Jesus führen zu lassen, auch herausfordern zu lassen zu neuen Schritten. Aber ich glaube, es ist eine gute Sache, eine Sache, in der wir den Segen Gottes erleben können, eine Sache, in der wir ganz persönlich und als Gemeinde wachsen werden, wenn wir unseren Blick auf ihn richten.